Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart. Herzlich willkommen. Es ist ein unendliches Faszinosum, bleibt oft ein Geheimnis und wird inzwischen häufig künstlich verändert. Das Gesicht. Die Literaturkritikerin Andrea Köhler hat einen Essay über dieses unerschöpfliche Mysterium geschrieben. Vom Antlitz zum Cyberface. Sie ist heute unser Gast. Über die Liebe weiß Elke Schmitter Bescheid. Zumindest kündigt dies der Titel ihres Romans an. Auch dazu gleich mehr. Zuerst geht es um eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen der Gegenwart, die als Stimme ihrer Generation gilt und weltweit verschlungen wird, die 33-jährige Irin Sally Rooney. Als jetzt die Veröffentlichung ihres vierten Romans anstand, breitete sich eine Art Massenpsychose unter ihrer Leserschaft aus. Aber was heißt Leserschaft? Es ist eher eine Fangemeinde nach meinem Eindruck. Emphatisch gefeierte Erwartungen im Netz, stundenlanges Anstehen für die ersten Exemplare, wortreicher Austausch über die Lektüre. Intermezzo heißt Rooneys neue Bestandsaufnahme der Lage der Millennials. Marie Schöß weiß mehr.
Auf der Beerdigung ihres Vaters geht es los, das Kräftemessen der beiden Brüder. Ivan der Kleine und Peter der Große in seinen 30ern. Ein geschmeidiger Typ, beliebt, erfolgreich, Anwalt. Und Ivan für Peter immerhin irgendwie autistisch. Ein Schachgenie Anfang 20, zu dem er keine Nähe herstellen kann. Anders als früher, als sich Ivan Peters Zugewandtheit sicher sein konnte. Heute schämt sich Peter nicht unbedingt für seinen kleinen Bruder, aber erwachsen, ihm ebenbürtig, ist Ivan in seinen Augen auch nie geworden.
Hatte er nicht verdient, der Junge, diesen Anzug zur Beerdigung. Dann noch die Zahnspange, Oberpeinlichkeit der Jugend. Bei solchen Gelegenheiten war einem die eigene Weltgewandtheit fast schon unangenehm.
Mit diesen Sätzen führt Sally Rooney in die Geschichte ein. Und was für ein geschickter Romananfang das ist, dieser Sprung in Peters Kopf. Ein Gedankenprotokoll, Figur und Leser durch keine vermittelnde Instanz getrennt. Keine andere Schreibweise ermöglicht formal diese Nähe. Umso auffälliger, wenn die formale Nähe nur dem Zweck dient, emotionale zu verhindern. Das harte Urteil auf der Beerdigung, dieses Staunen über die Sonderbarkeit des Bruders, das Herausstellen der eigenen Weltgewandtheit, all das soll keine Parteinahme für Peter provozieren, sondern für Ivan, den der Verlust des Vaters ohnehin härter trifft.
Nein, wird er sagen. Mein Vater ist leider nicht mehr unter uns. Den Leuten wird es natürlich leid tun, aber keiner wird schockiert sein. Anders bei Ivan. Quasi eine Waise jetzt, so wenig wie ihre Mutter für ihn übrig hat.
Diese Einführung ist deshalb geschickt, weil Sally Rooney die Brüder als eben jene Antagonisten etabliert, für die sie selbst sich halten. Aufgabe der kommenden knapp 500 Seiten wird es dann sein, Stück für Stück zu offenbaren, wie falsch sie liegen und wie falsch auch der Leser mit seinem schnellen Urteil lag. Zuerst aber gibt Rooney diesem Urteil noch reichlich Futter. Lässt die Brüder also spiegelverkehrte Beziehungen eingehen. Ivans Freundin ist 10 Jahre älter, Peters 10 Jahre jünger als er selbst. Ivan mit Aufrichtigkeit, ohne Vorbehalte bei der Sache. Peter zwar tatsächlich verliebt, aber gefangen in seiner Routine, jede Art Verbindlichkeit zu verhindern.
Liebevoll lächelte Peter, unwiderstehlich. Und um zu vermeiden, Naomi tatsächlich mit unwiderstehlicher Liebe anzulächeln, lächelte er stattdessen wie über einen Scherz die Innenseite seines ausgestreckten Handgelenks an.
Hier deutet sich an, was Sally Rooney von anderen Autorinnen abhebt, die es, wie sie, auf Psychogramme junger Menschen unserer Zeit abgesehen haben. Diese Autorin ist enorm gut darin, kleinste Bewegungen zu erfinden, dahingesagte Sätze, die das Drama ihrer Figuren verständlich machen. Sie ist enorm gut, das zermürbende Kreisen der Gedanken literarisch erlebbar zu machen, auch in diesem Roman. In Peters Gedanken lässt Rooney zum Beispiel immer wieder die Urteile und Fragen nachhallen, die andere an ihn richten. Ein Chor der Kritiker scheint in seinem Kopf den Ton anzugeben, und Rooney macht es erfahrbar, indem sie wirklich Gesagtes und bloß Gedachtes, Fremdbeschreibung und Eigenkritik verschmelzen lässt und einige Vorwürfe fast schon refrainartig in Peters Gedanken montiert. Hier zum Beispiel steht Peter vor der Tür seiner Mutter und die eigene kritische Stimme überlagert bald schon die Stimme von Bruder, Freundin, Ex-Freundin.
»Bleib doch heute Nacht hier«, sagte sie. Er versuchte mit sich auszumachen, ob das in Ordnung wäre. Mit über 30 bei seiner Mutter zu übernachten. Aber sein Vater ist gestorben. Gut, aber sie waren nicht mehr zusammen. Warum ist das überhaupt wichtig? Damit du dir vormachen kannst, du wärst normal, hatte sie das nicht letztens zu ihm gesagt? So krank im Kopf, dass du nicht mal siehst, was du dir selbst antust. Du machst uns alle drei unglücklich. Du kleiner Wurm, ich bring dich um. Nein, ich hätte doch nicht, ich wollte nicht, ich wünschte, ich wäre tot. Ja, sagt er, ich bleibe, ich denke schon. Wenn das in Ordnung ist, bleibe ich.
Das Reizvolle also, das stille Drama. Die Szenen, in denen äußerlich nichts passiert, innerlich aber alles auf dem Spiel steht. Immer schon lag darin Rooneys große Stärke. Und gerade deshalb ist es ein Stück weit enttäuschend, dass sie in diesem Roman auch aufs offensichtliche Drama setzt. Und auf eine Konstellation, die einige klassische Szenen ermöglicht. Das ungewollte Aufeinandertreffen von Peters Freundin und dessen Ex oder immer noch Freundin etwa. Oder die Prügelei der Brüder. Es sind nicht diese, es sind die leisen Szenen, die Sally Rooneys besondere Schreibweise belegen.
Marie Schöß über Sally Rooney, Intermezzo, übersetzt von Zoe Beck, Klasen, 496 Seiten, 24 Euro. Die Literatur dreht sich seit der Antike darum und auch in der Gegenwart bietet diese extreme Gefühlslage immer wieder Stoff für Geschichten. Die Liebe. Welche Art von Wahn dieser Zustand auch für eine gestandene Frau mit sich bringen kann, lässt sich nachlesen bei der 63-jährigen Autorin Elke Schmitter. Alles, was ich über Liebe weiß, steht in diesem Buch. Und Christoph Formweg hat sich unterrichten lassen.
Was passiert, wenn man sich verliebt? Hormonell, emotional, psychisch? In welchen Punkten ähneln sich Liebesgeschichten? In welchen sind sie einzigartig? Solche Fragen treiben Elke Schmitter um. Ihr Ziel ist nicht der x-te turbulente, erotisch aufgeheizte Unterhaltungsroman. Nicht nur der Titel zeugt von enzyklopädischem Forschergeist, sondern auch der Untertitel, den sie der ersten Hälfte gibt.
Ein Bildungsroman.
Und Elke Schmitter geht noch weiter. Sie operiert mit kleingedruckten Anmerkungen, die manchmal eine ganze Seite umfassen. Akademische Vorbildung kann da nicht schaden, zumal reihenweise Geistesgrößen zitiert werden. Vom Sprachphilosophen Ludwig Wittgenstein bis hin zum Soziologen und Gesellschaftstheoretiker Niklas Luhmann. Eine ungewöhnliche, hochkomplexe, schwer verständliche Liebesgeschichte wird erzählt zwischen der Malerin Helena und dem Musiker Levin. Die weibliche Perspektive steht im Vordergrund. Doch ist Levin mit seinen Botschaften per E-Mail und SMS präsent, mit Erzählungen von früher und seinem Hang zum Buddhismus. Die Voraussetzungen für das Gelingen der späten Liebe scheinen ideal. Beide haben etliche entsprechende Erfahrungen gesammelt und eine Psychoanalyse absolviert. Beide haben ein Kind und sind in künstlerischen Bereichen tätig, die sie erfüllen.
Wir liegen bürgerlich bekleidet nebeneinander auf dem Bett, Espressotassen links und rechts und hören ohne Musik unseren Stimmen zu, die mit dem Halbdunkel im Schlafzimmer leiser geworden sind, berühren einander gerade genug, um zu spüren, hier erwartet uns was. Hier gibt es unter einer Vertrautheit, die zutiefst beruhigend wirkt, das Ozeanische, das über Jahre still war, schlummernd, ohne Beachtung.
Alles läuft auf das, wie es heißt, selig fraglose ineinander zu, auf die reine Gegenwart, die romantische Raserei. Doch keine Liebe ohne Probleme. Noch vor dem ersten Beischlaf kommt es zum Bruch. Aus dem Bildungsroman wird noch vor der Mitte ein anmerkungsfreier
Einbildungsroman.
Denn Helena will sich, wieder allein, über die Gründe des Scheiterns klar werden, die Frage des Warum. Dafür braucht sie, da Levin den Kontakt abbricht, ihre ganze Einbildungskraft und Hilfe von außen.
Sehnsucht, Grübeln, Kummer. Ich halte mir vor Augen, was Gregor sagt, der kluge Freund, mit aller Milde des erfahrenen Analytikers. Ich habe diesen Typus mindestens einmal täglich auf der Couch. Er will verstanden werden, aber er will auch nicht, dass etwas aufgedeckt wird. Seine Bedürftigkeit, seine Ängste, das löst Schamgefühle aus, die für den narzisstischen Typus am allerschwersten zu ertragen sind.
Alles, was ich über Liebe weiß, steht in diesem Buch. Beim Lesen des Romans muss man sich auf eine Überdosis Therapeutendeutsch gefasst machen. Doch wird nicht nur auf hohem theoretischem Niveau den Störungen und Traumata hinterher psychologisiert. Elke Schmitter beherrscht auch andere Tonlagen, poetische, humorvolle, ironische.
Soll man allen Ernstes als erstes reden im Bett? Und so gerade das problematisch erscheinen lassen, das die Aufhebung von allem Reflexiven und Gesteuerten verspricht? Die ersehnte Bedenkenlosigkeit gleich mit Geständnissen beschweren?
Während Elke Schmitter im ersten Romanteil mit elegant aufgefächerten Langsätzen besticht, dominiert im zweiten durch die Vielzahl der Alltags- und Zustandsbeschreibungen die knappe, lakonische Prosa. Wie ein Sisyphus fragt sich Helena immer wieder in Levins Schweigen hinein. Bei den zitierten Verliebten ist das nicht anders. So bei Julie de Lespinasse, die zwischen 1773 und 76 an ihren Geliebten schreibt, der sich von ihr abgewendet hat. Ins Leere laufende Leidenschaft bedeutet auch hier Qual und Wahn. Die Frage, ob Levin und Helena einen Neustart finden, hält die Spannung bis zuletzt aufrecht. Der Roman selbst ist aber zu komplex und kopflastig, um wirklich mitreißen zu können. Lehrreich ist er jedoch in jedem Fall, gerade durch das vielstimmige Bild, das Elke Schmitter von dem Milieu gibt, in dem sie selbst verkehrt. Dem Milieu der großstädtischen gebildeten Kulturarbeiter mit therapeutischem Beistand.
Christoph Formweg über Elke Schmitter. Alles, was ich über Liebe weiß, steht in diesem Buch. Beck, 343 Seiten, 26 Euro. Antlitz, das ist ein schönes altes deutsches Wort. Es weckt Assoziationen und es findet sich im Titel des neuen Essays der Literaturkritikerin Andrea Köhler. Vom Antlitz zum Cyberface, das Gesicht im Zeitalter der technischen Manipulierbarkeit. Andrea Köhler, viele Jahre lang Kulturkorrespondentin der NZZ in New York, war bei mir im Studio. Zuerst habe ich sie gefragt, was eigentlich passiert, wenn wir in ein fremdes Gesicht schauen.
Also normalerweise, wenn wir jetzt jemandem Fremden gegenüber sitzen, erstmal kommt die ganze Info. Was ist das? Ist das ein Mann, Frau, alt, jung? Welcher Ethnie gehört der oder die an? Und dann gucken wir vor allem nach dem Ansteckungsfaktor der Sympathie. Kommt der mir freundlich entgegen oder ist der abweisend? Empfinde ich den als arrogant? Auf einer anderen Ebene kommen die ganzen unbewussten Ressentiments und Vorurteile oder aber auch Vorlieben zum Vorschein, wenn wir jemanden angucken. Das sind Dinge, die sehr, sehr früh angelegt und auch gebildet werden und zum Teil auch genetisch vorprogrammiert sind.
Aus Ihrem Essay habe ich erfahren, dass wenn in dem Alter Störungen passieren, Irritationen, das dann auch für das ganze Leben entscheidend sein kann.
Das ist ganz, ganz wichtig, denn in dem Alter wird eigentlich die Persönlichkeit herausgebildet und das passiert über Nähe. Die konstante Anwesenheit eines vertrauten Gesichts schafft so etwas wie einen Schutzraum. Eigentlich die Voraussetzung dafür, dass sich Identität stabil entwickeln überhaupt kann. Und wenn das gestört ist, dann tragen viele Menschen diese frühen Störungen mit sich durch das ganze Leben und dann sind häufig ihre Beziehungen zu anderen Menschen gestört.
Was ist es denn, wonach wir suchen in einem fremden Gesicht? Ist es die Vertrautheit, irgendetwas, woran wir uns festhalten können?
Was mich eigentlich zu dem Thema gebracht hat, ursprünglich, war meine Faszination, dass sich Menschen, die miteinander nicht verwandt sind und gar nichts miteinander zu tun haben, so ähneln können. Und da gibt es dann Untersuchungen mit sogenannten Lookalikes. Und man hat festgestellt, dass tatsächlich genetische Ähnlichkeiten zwischen diesen Personen bestehen. Das ist aber natürlich für mich, die ich fasziniert bin von diesem Phänomen. Das kennt ja jeder, man sagt dann zu seiner Begleitung, drin. Guck mal, der sieht aus wie Christian mit 30 oder so. Mhm. Und ich glaube, das kommt daher, dass wir wirklich darauf geeicht sind, nach Vertrautheiten zu suchen. Das merken wir ja auch, wenn wir zum Beispiel alleine sind in einer fremden Gruppe. Und dann entsteht Verunsicherung. Fremde Gesichter verunsichern uns. Das heißt, wir suchen immer nach Verwandtschaft, ja eigentlich nach Sicherheit. Wir wollen, wenn wir anderen gegenüber sind, uns sicher fühlen, unbewusst natürlich.
Sie haben, Andrea Köhler, sehr viele Bezüge in Ihrem Essay auf Literatur, auf Kunstgeschichte. Ein Gemälde von Ghirlandaio wird zum Beispiel erwähnt. Wie ist es mit dem Motiv des abgewandten Gesichtes? Das kommt auch bei Ihnen vor. Das ist ja eine Distanznahme, eine ganz abrupte unter Umständen.
Genau, das abgewandte Gesicht setzt sofort diese Vorstellungsprozesse in Gang. Wir können offenbar als Menschen nicht anders, als uns andere Menschen, auch Wesen, mit Gesicht zu denken. Also wir müssen uns Gesichter denken. Und wir stellen uns dann ja sofort ein Gesicht dazu vor. Und in der bildenden Kunst ist dieses Motiv meistens eigentlich in erotischer Hinsicht aufgegriffen worden, weil Thys ist zum Beispiel jemand, der ja diese lasziven Mädchenbilder gemalt hat und viel Mädchen von hinten, die dann so traumverloren aus dem Fenster gucken. Und es ist darin dieses auch tendenziell perfide Moment, dass diese Person oder die dort steht und abgewandt ist, überrascht werden kann, um nicht zu sagen überrumpelt werden kann. Und das setzt natürlich auch so eine erotische Fantasie in Gang. Aber es gibt auch die umgekehrte Variante, dass nämlich diese Figur sich umdreht und dann blickt man plötzlich in ein Horrorgesicht. Das ist dann der Horrorfilm, der damit gearbeitet hat. Aber nochmal mit dem abgewandten Gesicht. Eine Variante davon ist ja das halbierte Gesicht. Und das haben wir alle erlebt
während der
Corona-Epidemie. Eben. Und da wird man auch feststellen, dass in dem Moment, wo jemand einer Maske gegenübertritt, fangen wir, glaube ich, sofort automatisch an, diese Gesichter zu ergänzen. Offenbar tut man das nach ästhetischen oder harmonischen Gesichtspunkten vielmehr. Und dann nimmt der oder diejenige die Maske ab und sieht komplett anders aus. Und man ist vollkommen baff. Und das scheinen so offenbar also genetisch auch vorprogrammierte Prozesse zu sein, die da ablaufen in dem Moment, wo wir mit Gesichtern zu tun haben. Abgewandten, halb abgewandten oder maskierten oder aber eben zugewandten.
Es geht in dem Band auch um technische Manipulierbarkeit, das ist ja ein Stichwort aus dem Untertitel. Das heißt, und außerdem natürlich die Schönheitsoperationen heute, da haben sich auch die ästhetischen Maßstäbe ungeheuer verschoben und verändert. Das ist also eine ganz neue Situation, in der wir jetzt mit dem Gesicht vollkommen anders umgehen oder zumindest die nachwachsenden Generationen. Was passiert da gerade?
Ich glaube, wir haben nicht wirklich schon eine Idee davon, was da passiert und vor allen Dingen auch, was da noch auf uns zukommt, jetzt mit der ganzen KI. Was mich interessiert hat, ist gerade dieses Übergangsstadium, nämlich diese Anpassungsprozesse, die stattfinden, wenn beispielsweise junge Menschen sich nach diesen Images, kann man ja sagen, Thomas Maro hat diesen Begriff geprägt, das sind eigentlich Bilder von Stars, die kein reales Gesicht natürlich sind, sondern sich zusammensetzen aus den vielen Blicken derer, die auf sie geworfen werden. Das sind Projektionen eigentlich, die nicht zurückschauen, die aber gleichzeitig die Illusion einer großen Nähe verbreiten. Die sind nämlich bekannt, die müssen bekannt sein, damit das funktioniert. Und so kommt dann die Suggestion auf, Mensch, die ist doch wie du und ich und wir kennen uns schon seit ewigen Zeiten und vielleicht so ein bisschen dieses Taylor Swift-Phänomen. Was man ja gleichzeitig feststellt, ist, dass immer mehr junge Menschen sich nach diesen Models die Gesichter operieren lassen. Ich meine, das Spannendste am Gesicht ist eigentlich seine Veränderbarkeit. Diese Masken, das ist natürlich, dann ist es Botox oder was auch immer, die sind ja vollkommen unbeweglich geworden. Und worum es offenbar geht, auch bei diesen ganzen Prozessen, ist die Ablösung von der Veränderlichkeit, letztendlich von der Sterblichkeit. Es geht darum, eine Maske zu produzieren, die der Zeit entzogen ist.
Sagt Andrea Köhler. Mehr dazu in ihrem Essay Vom Antlitz zum Cyberface. Das Gesicht im Zeitalter der technischen Manipulierbarkeit liegt vor bei Zu Klampen. Jemand, der sein ganzes Leben lang wie ein kleiner Junge aussah, war übrigens Truman Capote. Er wäre heute 100 Jahre alt geworden. Die wunderbare Erzählung Frühstück bei Tiffany ist von ihm und der dokumentarische Roman Kaltblütig. Das war sein psychischer Ruin. Alles liegt vor bei Kein und Aber. Das war's für heute im Büchermarkt. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.